Einen wunderschönen guten Morgen zum Palmsonntag. Markus wird uns heute die Predigt halten zu dem Thema Beziehungen vom Umgang miteinander. Ich möchte uns jetzt die Schriftlesung lesen, und zwar aus der Basisbibel, 2. Korinther 7, Vers 2 bis 16. Erneute Bitte um Versöhnung. Öffne uns doch eure Herzen. Wir haben niemanden Unrecht getan, niemanden geschädigt, uns nicht auf Kosten eines anderen bereichert. Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen. Ich habe euch ja bereits gesagt, wie sehr ihr mir ans Herz gewachsen seid. Wir gehören im Leben und im Tod untrennbar zusammen. Ich kann ja ganz offen mit euch reden. Ich bin sehr stolz auf euch. Das gibt mir neuen Mut und erfüllt mich mit übergroßer Freude, trotz all unserer Not. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe. Von allen Seiten gerieten wir unter Druck. Von außen durch Anfeindungen, von innen durch Ängste. Aber Gott ermutigte die Niedergeschlagenen. So hat er uns durch die Ankunft von Titus wieder neuen Mut gegeben. Geholfen hat mir aber nicht nur, dass er gekommen ist, sondern es war vor allem auch die Ermutigung, die er selbst von euch erfahren hat. Er hat uns erzählt, wie sehr ihr euch nach uns sehnt, und er berichtete, wie leid es euch all das tut und wie entschieden ihr euch für mich einsetzt. Das hat mich doch sehr gefreut. Durch meinen Brief habe ich euch traurig gemacht. Trotzdem bereue ich es nicht, ihn geschrieben zu haben. Es hat mir leid getan zu sehen, dass der Brief euch traurig gemacht hat. Aber das ging bald vorüber. Jetzt bin ich froh, nicht darüber, dass ich euch traurig gemacht habe. Vielmehr freue ich mich, dass die Traurigkeit euch dazu gebracht hat, euch zu ändern. Gott wollte, dass ihr so traurig werdet. Deshalb haben wir euch keinen Schaden zugefügt, denn eine solche gottgewollte Traurigkeit bewirkt eine Änderung des Lebens. Die führt zur Rettung und man bereut sie nicht. Dagegen führt die Traurigkeit, wie sie diese Welt hervorbringt, ganz sicher zum Tod. Seht nur, welchen Einsatz diese gottgewollte Traurigkeit bei euch ausgelöst hat. Ihr nehmt mich in Schutz und seid empört über das, was geschehen ist. Ihr behandelt mich mit Respekt und sehnt euch nach meiner Anwesenheit. Ihr setzt euch für mich ein und habt den Schuldigen bestraft. In jeder Hinsicht habt ihr bewiesen, dass ihr selbst in dieser Sache unschuldig seid. In meinem Brief ging es also nicht um den, der Unrecht getan hat. Es ging auch nicht um den, der Unrecht erlitten hat. Es ging vielmehr darum, dass euer Einsatz für uns bei euch und vor Gott sichtbar würde. Darum haben wir wieder neuen Mut gefasst.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei feinstem Aprilwetter. Wir haben vor dem Gottesdienst gebetet und André hat gedankt für das Wetter. Und ich denke, das ist richtig. Wir brauchen nicht nur die Sonne, wir brauchen auch den Regen. Das gehört dazu. Viele von euch haben ja bestimmt schon realisiert, dass meine Eltern jetzt hier leben. Und das hat zur Folge, dass wir ein Haus leerräumen und verkaufen müssen. Und ich war vor ein paar Wochen mit einem meiner Brüder da und wir haben so die Reste, die noch da waren, aus dem Haus eingesammelt und in einen großen Container gepackt, den dritten schon. Und an dem Tag musste ich häufiger vom Keller nach oben und das Zeug in den Container werfen. Und da bin ich an dem Tag viele Male diese Kellerstufen hochgegangen. Und ich habe mich daran erinnert, wie diese Treppe entstanden ist. Als das Haus gebaut war, war das Material für die Treppe noch nicht da. Das wurde dann irgendwann später geliefert und meine Eltern waren ein paar Tage nicht da und mein Bruder und ich hatten beschlossen, das fertig zu machen, so quasi als Überraschung. Und dann hatten wir ein paar Tage Zeit und haben angefangen. Ich weiß nicht, wer von euch sich auskennt, wie man Treppen baut, aber es macht Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, damit, weil man fängt ja unten an, damit, wenn man oben ankommt, die letzte Stufe auch passt. Und wir hatten beide Erfahrungen, wir haben das beide schon ein paar Mal gemacht, aber unterschiedliche Erfahrungen. Und so hatten wir unterschiedliche Ideen, wie wir uns jetzt diesem Problem nähern. Das hat dazu geführt, dass wir uns so richtig in die Haare gekriegt haben. Das war der letzte handfeste Streit, den ich mit meinem Bruder hatte. Also handfest im Sinne von, da sind Fäuste geflogen. Und es hat dazu geführt, dass dieses Projekt stillstand. Dass wir nicht weitergekommen sind, weil wir uns so in die Haare gekriegt haben. Kennt ihr das, dass ein Streit dazu führt, dass man das gemeinsame Ziel, was man eigentlich hat, nicht voranbringen kann? Dass das, was man gemeinsam machen wollte, nicht funktioniert und man sich plötzlich gegenübersteht, statt miteinander in die gleiche Richtung zu gehen? Paulus hat das erlebt. Und der Text, den wir gerade gelesen haben, das sind so die Nachwehen dieses Erlebnisses. Er hatte richtig Ärger mit der Gemeinde in Korinth. Und das hat dazu geführt, dass er eigentlich einen Sonderbesuch machen wollte, eigentlich außer der Reihe hinfahren wollte, hinreisen wollte und den Besuch abgesagt hat. Und stattdessen hat er Timotheus hingeschickt, um die Sache zu klären. Und das hat nicht funktioniert. Timotheus kam unverrichteter Dinge zurück. Und dann hat er einen Brief geschrieben. Das ist der Brief, der hier erwähnt wird, der sogenannte Tränenbrief. Da muss es echt zur Sache gegangen sein. Und er schickt Titus mit diesem Brief dahin in die Gemeinde und wartet gespannt darauf, was passiert, wie er zurückkommt, was das Ergebnis sein wird. Und dann kommt Titus nicht zum verabredeten Zeitpunkt da an, wo er sein soll. Und Paulus ist da und Titus nicht. Und das macht es noch schwieriger. Und er fragt sich, was ist jetzt? Wie geht es weiter? Habe ich die Gemeinde verloren? Und dann taucht Titus auf. Ein paar Stationen weiter, Paulus reist ihm dann entgegen und sie treffen sich und Titus berichtet von der Gemeinde. Und das ist das, was Paulus hier als Ermutigung bezeichnet. Und dann schreibt er diesen Brief an die Gemeinde, um das zusammenzufassen, was er erlebt. Und dies ist dieser Text, den wir gerade gelesen haben. Und für mich sind 4 Punkte wichtig geworden, über die ich heute Morgen reden möchte, die vielleicht so ein bisschen den Umgang miteinander beeinflussen können und wo wir vielleicht von Paulus lernen können, wie es funktionieren kann. Das erste ist authentisches Auftreten. Authentisches, echtes Auftreten. Ich habe vor Jahren ein Coaching gehabt, so eine 1:1-Betreuung, wo mir jemand was beibringen wollte. Es war eine Vorbereitung auf eine etwas komplexere Prüfung. Und wir haben uns getroffen und dieser Mann hat einen Doktortitel in Psychologie, der hatte schon einige Erfahrungen im Coaching von anderen, der hat das Leben gesehen. Und dann saßen wir da und er sollte mir erklären, wie es geht und wir haben dann so Übungen gemacht und wir wollten über meine Probleme reden, über meine Fehler reden. Und das ist so ein bisschen komisch, sich jemanden zu öffnen, der offensichtlich so das Leben gesehen hat und der ja weiß, wie es funktioniert. Und dann hatten wir Mittagspause und sind da irgendwie aus dem Raum rausgegangen. Und ich weiß nicht mehr, was es heute war. Ich weiß nur noch, wir wurden von der Dame am Tresen so richtig angeschissen. Ich weiß, irgendwas haben wir falsch gemacht und irgendwas uns erlaubt, was wir nicht hätten erlauben sollen. Und die hat uns das deutlich gespiegelt. Ich habe das weggenickt. Aber als wir wieder in unserem Raum waren, sagt dieser Typ zu mir, boah, sowas macht mich total fertig. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Und da habe ich gemerkt, der Typ ist ja auch nicht perfekt. Wenn der Themen hat, mit denen er nicht klarkommt, obwohl er so viel Erfahrung hat, dann ist es gar nicht schlimm, wenn ich auch Themen habe, mit denen ich nicht klarkomme, an denen wir arbeiten müssen. Und ich denke, das ist ein generelles Thema in unserem Leben. Wir alle haben Baustellen, Schwächen, Kämpfe, Probleme. Und ich erlebe, dass wenn wir lernen, das offen zu legen, wenn wir lernen, den richtigen Eindruck von uns zu erwecken und über unsere eigenen Probleme zu reden, dann hilft es anderen auch mit uns zu kommunizieren. Kein Christ hat alle Antworten. Keiner von uns hat komplett verstanden, wie das Leben funktioniert. Und doch haben wir manchmal den Eindruck von anderen, dass das so ist. Ich war vor ein paar Wochen beim Willow-Kongress und hatte die Chance, mit einigen Referenten direkt in Kontakt zu kommen, die ich eigentlich nur aus ihren Büchern oder von YouTube-Videos kenne. Und es war total spannend, sich mit denen zu unterhalten und zu verstehen, dass deren Leben genauso abläuft wie meins. Und dass das, was ich in den Büchern lese, ein Ausschnitt ist von dem, was vielleicht funktioniert. Aber die haben die gleichen Probleme wie ich. Ich denke, oft merken wir gar nicht, wie wir auf andere wirken. Oft merken wir gar nicht, welchen Eindruck andere von unserem Leben haben. Und es macht Sinn, den ersten Schritt zu tun und offen zu legen, was vielleicht bei uns gerade nicht funktioniert. Nicht nur danach zu erzählen, was wir erlebt haben und was gut gelaufen ist. Ich glaube, das ist wichtig, aber noch wichtiger ist es vielleicht, über das zu reden, was gerade funktioniert. Paulus tut das auch im Vers 5, den wir gerade gelesen haben, sagt er, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, fanden wir keine Ruhe. Von allen Seiten gerieten wir unter Druck, von außen durch Anfeindungen und von innen durch Ängste. Der große Paulus, der die Welt bereist, der irgendwie alles erlebt und wegsteckt, der hat Angst. Und das schreibt er der Gemeinde und er ist da ganz offen. Und übrigens, es geht nicht nur um unseren Umgang miteinander. Ich glaube, das kann auch unser Gebetsleben bestimmen. Wie beten wir eigentlich? Sind wir da authentisch und erklären Gott, was uns gerade so richtig fertig macht? Was nicht funktioniert? Oder haben wir eine Vorstellung davon, wie man mit Gott reden muss, damit er das Gebet auch annimmt? Ich glaube, Gott ist viel mehr daran interessiert, zu verstehen, wie wir unsere Gefühle ihm gegenüber ausdrücken. Das Erste, authentisches, ehrliches Auftreten. Das Zweite, da geht es darum, wie wir den anderen wahrnehmen. Ernsthaft zuhören. Offen sein. Paulus beginnt seinen Text in Vers 2 mit den Worten, öffnet uns doch eure Herzen. Öffnet uns doch eure Herzen. Erlaubt uns, euch zu begegnen, so wie wir sind. Meine Erfahrung ist, dass wir oft sehr viele Lügen über die anderen Menschen glauben in unserem Umfeld. Unsere Wahrnehmung trügt uns. Wir sehen etwas und wir ziehen unsere Schlüsse daraus, wie der andere jetzt gerade so ist, warum er das tut, warum er denkt, wie er denkt. Und dann handeln wir auf der Basis der Informationen, die wir haben. Das Problem damit ist, dass wir nicht alle Informationen haben und schon gar nicht in die Köpfe der anderen reinschauen können. Wenn ihr euch den Menschen anguckt, der gerade neben euch sitzt, dann kann ich euch garantieren, der hat ein Problem, was ihn auf eine Art und Weise beschäftigt, die ihr nicht nachvollziehen könnt. Auch wenn ihr mit dem schon 40 Jahre verheiratet seid. Das liegt daran, dass wir komplett unterschiedlich sind und uns Dinge unterschiedlich beschäftigen. Und einfach Schlüsse zu ziehen auf Basis meines eigenen Seins, führen da nicht zum Ergebnis. Und Paulus wirbt dafür, dass wir mehr vermuten als das Offensichtliche, dass wir mehr vermuten als das, was wir glauben zu sehen. Und dass wir mal unsere eigenen Emotionen beiseite lassen und den anderen auf uns wirken lassen. Und diese Art des Umgangs hat auch was damit zu tun, wie meine Beziehung zu Gott ist. Ich denke, wenn ich weiß, dass Gott die Dinge unter Kontrolle hat, muss ich den anderen nicht unter Kontrolle haben. Wenn ich weiß, dass Gott sich um Dinge kümmert, dann muss ich nicht dafür sorgen, dass der andere möglichst in dem Rahmen spurt, den ich mir vorgestellt habe. Die Basis für diese Wahrnehmung ist Zuhören. Mecken Marshman ist eine amerikanische Pastorin, ist eine von denen, die ich bei Willow getroffen habe und die hat gesagt, auf die Frage, was der beste Ratschlag war, den sie mal bekommen hat, sagt sie, wenn dir jemand was erzählt, in dem Moment nicht schon in deinem Kopf anzufangen, die Antwort zu formulieren. Nicht schon den Ratschlag bereitlegen, den du gleich geben wirst, sondern das auf dich wirken lassen, was der andere dir tatsächlich erzählt. Nicht die Lösung suchen in dem Moment, sondern zuhören. Das Zweite, den anderen wahrnehmen, wie er ist. Ernsthaft zuhören, auf uns wirken lassen. Der dritte Punkt ist Ermutigung. Ermutigung ist etwas, was mir hilft, einen anderen Blickwinkel in der Situation zu bekommen, in der ich gerade bin. Übrigens, Ermutigung ist nicht, dass die Probleme beseitigt werden. Es kann sein, dass sich Dinge wirklich verändern, aber es kann auch sein, es ändert sich gar nichts. Bei Paulus war das so. Im Vers 4 sagt er, Das gibt mir neuen Mut und erfüllt mich mit übergroßer Freude trotz all unserer Not. Die Not war nicht beseitigt. Die Probleme, die er hatte, waren immer noch da. Er war gerade in der Gemeinde, wo es echt Ärger von außen gab, wo es lebensgefährlich war, da weiter den Dienst zu tun, den er tat. Und das hat sich alles nicht geändert. Aber diese Nachrichten aus Korinth haben geholfen, dass er den Blickwinkel ändern konnte. Ermutigung verändert den Blickwinkel, nicht das Problem. Und unser Leben ist ja irgendwie von Durchhalten müssen geprägt. Oder? Keiner läuft doch durchs Leben und alles ist super easy. Manchmal haben wir den Eindruck, wenn wir uns das angucken, wie andere Christen so auf Instagram agieren und was andere Kirchen so alles treiben, dass da alles glatt läuft. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine Augenblickaufnahme. Und dann brauchen wir diese Erinnerung daran, dass es nicht umsonst ist, was wir gerade tun. Dass wir nicht in die falsche Richtung laufen und alle anderen in die richtige. Und manchmal ist es die Erinnerung daran, einfach durchzuhalten. Einfach weiterzumachen mit dem, was man gerade tut. Auch wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen können. Es gibt in Frankfurt einmal im Jahr den Chase-Lauf. Das ist so eine Challenge, die gibt es schon seit Jahren und die hat eigentlich einen guten Zweck. Da wird auch ein bisschen Geld eingesammelt, aber im Endeffekt geht es darum, schneller zu sein als die jüngeren Kollegen, wenn man das läuft, als Firma, als Team. Und das ist gar nicht so weit, das sind 5,6 Kilometer, das kann man gut bewältigen und man kann es trotzdem in einer Art und Weise laufen, dass man total fertig ist, wenn man am Ziel ankommt. Und wenn man diese Strecke schon ein paar Mal gelaufen ist, dann kennt man so ein paar markante Punkte. An der Halbzeit gibt es so eine Verpflegungsstation, da kann man sich Wasser holen. Und wenn man weiterläuft, dann kommt so ein großes Schild, da steht noch ein Kilometer. Du weißt, du hast es fast geschafft. Und dann kommt die letzte Kurve vor dem Ziel. Und du weißt, das sind noch ein paar hundert Meter. Das ist so die letzte Gerade vom Senckenberg-Museum direkt ins Ziel. Und da weißt du, und jetzt nochmal richtig Gas geben, nochmal durchziehen, wenn du den Kollegen XY doch noch schlagen willst. Und ich denke, so ist das auch mit Ermutigung. Das sind Punkte in unserem Leben, die uns einen Hinweis darauf geben können, es hat einen Sinn, es gibt ein Ende, es geht weiter. Es ist nicht vergebens, was du gerade tust. Es lohnt sich, durchzuhalten. Und ermutigen kann auch so ein Tippen auf die Schulter oder auf den Arm sein, der dir sagt, es hilft, nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich nochmal neu zu sortieren. Ich hatte vor Jahren mal dieses Erlebnis, wir waren, die Firma, für die ich gearbeitet habe, wurde übernommen von einer größeren Firma und wir waren mit Teams aus beiden Firmen in der Besprechung und die Neuen hatten so ihre Ideen, wie das laufen sollte und wir auch. Und die Diskussion wurde immer hitziger. Und da saß eine Kollegin neben mir und die legte mir einfach nur die Hand auf den Arm und sagte leise zu mir, Markus, das bringt dich jetzt nicht weiter. Ich war komplett im Tunnel schon. Und das hat mir geholfen, einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen und mir zu überlegen, macht das Sinn, das jetzt an der Stelle zu diskutieren und vor allen Dingen in der Art und Weise, in der wir gerade unterwegs sind. Ermutigung. Ermutigung passiert immer in der Begegnung miteinander. Das ist immer aus einem Erleben, wie ein anderer auf mich reagiert. Und ich denke, wir haben die Wahl, wie wir wahrgenommen werden. Jörg Albrecht erzählt diese Geschichte in einem seiner Bücher. In seiner ersten Gemeinde gab es zwei ältere Männer und die waren beide gleich alt. Die hatten die gleiche Biografie, die waren im Krieg gewesen, in Gefangenschaft, wieder heimgekommen. Die hatten ähnliche Familienverhältnisse, ein ähnliches Gesundheitsbild und beide wurden komplett unterschiedlich wahrgenommen. Der erste, das war nur so der alte, ich weiß nicht wie er hieß, der alte Müller. Der Typ war mürrisch, der war genervt, der war griesgrämig. Der war unzufrieden, der war negativ, den hat alles geärgert und das hat er die anderen spüren lassen. Und dann war der andere, das war der Opa Paul. Der war komplett offen, der war positiv, der hat ein Herz für die jungen Leute. Zu dem konnte man kommen und es hat Spaß gemacht, in seiner Gegenwart zu sein. Der war großzügig, der war liebevoll. Und die Frage an uns ist, wie wollen wir wahrgenommen werden? Wollen wir der alte Müller sein oder der Opa Paul? Welche Wirkung wollen wir auf andere Menschen haben? Welche Wirkung soll unsere Gegenwart auf andere haben? Soll das dazu führen, dass sie aufatmen können oder dass ihnen die Luft wegbleibt? Ich denke, das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Soll sich die Atmosphäre verändern, wenn wir einen Raum betreten? Und wenn ja, in welcher Art und Weise? Ich denke, das ist deswegen so wichtig, weil Gott auf dieser Erde entschieden hat, Dinge durch uns zu tun. Gott hätte das alles allein machen können, mit so einem Schnippen. So hat er die Welt geschaffen. Aber er hat danach den Plan gehabt, dass er uns einsetzt, um anderen Menschen Gutes zu tun. Und er will uns gebrauchen. Er will uns benutzen. Und er will mit uns einen Unterschied machen. Und die Frage ist eben, lassen wir das zu? Und wenn ja, welchen Unterschied machen wir? Und da ist da auch die Frage, wie nehme ich bestimmte Situationen wahr? Ich kann das Positive sehen oder ich kann das Negative sehen. Was ist mein Fokus? Paulus hatte den Titus in diese Gemeinde geschickt, um das zu klären, den Brief zu überbringen, mit denen zu reden, zu helfen, den Konflikt einzuordnen. Und er kommt zurück und erzählt sehr viel Positives. Er erzählt davon, dass es eine Veränderung gab, dass sie einen anderen Blick haben auf den Streit, dass sie sich entschuldigen, dass sie Dinge in Angriff genommen haben. Das war aber nur ein Teil. Ich glaube, man hätte das auch anders sehen können. Da gab es immer noch Leute, die gegen Paulus waren. Da gab es immer noch Leute, die das nicht witzig fanden, was Paulus da veranstaltet hat und die im Hintergrund ihre Fäden gesponnen haben. Aber Titus berichtet von den positiven Entwicklungen. Da war noch nicht alles geklärt und trotzdem macht der Paulus Mut. Und das ist die zweite Entscheidung, die wir treffen können. Wie nehmen wir Situationen wahr? Sehen wir das Positive oder das Negative? Ich habe diese Tage die Geschichte von einer Frau gehört, die sagt, ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich mich mehr positiv ausrichten möchte. Und sie hat beschlossen, dass sie abends, bevor sie oder wenn sie im Bett liegt, sich diesen Tag nochmal so Revue passieren lässt und sagt, und ich will eine Sache rausgreifen, die positiv war, für die ich danken möchte. Und sie sagten, das will ich ganz bewusst nichts Oberflächliches, sondern was ganz Konkretes, was ich erlebt habe, was an diesem Tag für mich ein Thema war und dafür danken. Eine positive Sache. Und das zieht sie durch und sie entwickelt so eine Routine und das schleift sich ein und es funktioniert Monat für Monat. Und dann kommt der Tag, an dem sie ins Krankenhaus muss und die Zwillinge, mit denen sie schwanger ist, verliert. Und sie sagt, an dem Tag musste ich nach Hause gehen und meinen älteren Kindern erklären, dass sie keine neuen Geschwister bekommen. Und ich musste mit meinen Kindern klarkommen, ich musste mit mir selber klarkommen, ich musste mit meinem Mann klarkommen und dieser Tag war schrecklich. Und dann lag ich abends im Bett, sagt sie, und dann hatte ich die Entscheidung zu treffen. Was mache ich jetzt? Wie beende ich diesen Tag? Und sie sagt, und dann habe ich mir Gedanken gemacht und festgestellt, dass die Art und Weise, wie mein Mann mich gerade ins Bett gebracht hat, mich zugedeckt hat, dass ich dafür dankbar bin. Und rückblickend sagt sie dann, und das hat mein Leben verändert, dieser Tag, weil ich in diesem Tag positiv schlafen gegangen bin. Weil ich nicht das Negative mit in die Nacht genommen habe, sondern eine Sache rausgegriffen habe, für die ich positiv dankbar war an diesem Tag. Was will ich sehen an der Situation? Und der nächste Schritt ist, glaube ich, dass wir das Positive auch aussprechen. Wenn wir ermutigen wollen, dann reicht es nicht, uns die positiven Gedanken zu machen, die wir über andere haben. Wir denken oft, das wissen die alles selber. Das wissen die nicht selber. Wir müssen das aussprechen, was uns an anderen auffällt, was ihnen Mut machen kann. Und diese Gedanken, die wir haben, sollten den Weg zu unserem Sprachzentrum finden. Ermutigen lassen. Ermutigen ist teilhaben lassen an unserem Leben, uns Zugang zu unserem eigenen Leben zu geben. Auch Beispiele weiterzugeben, wie das bei uns funktioniert hat. Und Dinge gemeinsam erleben. Und die Königsdisziplin ist vielleicht, andere zu ermutigen, wenn ich selber eigentlich auf Ermutigung hoffe. Wenn ich selber in einer Situation bin, wo es mir eigentlich gar nicht gut geht. Wenn ich selber eigentlich Schwierigkeiten habe, das so richtig zu sehen, was die Perspektive eigentlich ist. Wenn ich selber Schwierigkeiten habe, durchzuhalten, trotzdem noch den Raum zu schaffen, dass ich den anderen sehen kann. Ermutigung. Der zweite Punkt. Der dritte Punkt, Entschuldigung. Und das vierte, Paulus spricht von Veränderung und von Traurigkeit, durch die diese Veränderung durchgeführt wurde. In Vers 9 schreibt er: Jetzt bin ich froh, nicht darüber, dass ich euch traurig gemacht habe. Vielmehr freue ich mich, dass die Traurigkeit mich dazu gebracht hat, euch dazu gebracht hat, euch zu ändern. Gott wollte, dass ihr so traurig werdet, deshalb haben wir euch keinen Schaden zugefügt. Was ist diese Traurigkeit? Ich denke, diese Traurigkeit ist was, was auch in Matthäus 19, Vers 22, da ist dieser junge Typ, der ziemlich viel Geld hat und zu Jesus kommt und Jesus ihm sagt, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann musst du alles verkaufen. Und er steht dann da und er verließ Jesus traurig. Und das ist das gleiche Wort, was hier verwendet wird. Der Jüngling ging betrübt weg, ging traurig weg. Traurigkeit an der Stelle ist eine Selbstreflexion, dass ich sehe, ich habe irgendwas verstanden und dann vergleiche ich diese Tatsache mit meinem eigenen Leben und merke, da ist eine Differenz zwischen dem, was ich verstanden habe, zwischen dem, was ich vielleicht erreichen will, wie ich vielleicht sein will oder was die Bibel über Menschen beschreibt und zwischen dem, wie ich mich selbst erlebe. Und das führt zu Gedanken, die ich mir darüber mache, zu Traurigkeit. Und Paulus sagt, es gibt dann zwei Versionen. Das eine ist das, was die Korinther erleben, dieses Selbsterkenntnis, dieses Hinterfragen und das Zulassen, dass eine Änderung passiert. Das Zulassen, dass ich mich auf diese Traurigkeit einlasse und dieses Hinterfragen meiner eigenen Position und dass ich an mir arbeiten lasse. Und das andere ist, dass ich das ablehne, dass ich merke, es gibt hier eine Differenz, aber damit will ich gar nicht klarkommen und ich wehre mich dagegen und dann werde ich vielleicht wie der alte Müller und dann blockiere ich das und Paulus sagt, dass das letztlich zum Tod führt. Und ich denke, das ist ein Stück Tod, wenn man so wie der alte Müller durchs Leben läuft und kriegsgrämig und negativ ist und eigentlich gar keinen positiven Kontakt mehr zu seiner Außenwelt hat. Und diese Traurigkeit hat dann zwei Dimensionen. Das erste ist das Austeilen und das zweite ist das in Empfang nehmen. Und ich glaube, wir sind alle ziemlich gut im Austeilen. Andere darauf hinzuweisen, wo diese Spanne ist zwischen dem, was wir eigentlich als gut wahrnehmen und dem, wie wir die Person wahrnehmen. Und dazu sagt Paulus in 2. Korinther 13, also ein bisschen weiter hinten im Korintherbrief, Vers 10, sagt er, dass all diese Veränderung dazu dienen soll, Gemeinde aufzubauen, nicht zu zerstören. Dass wir im Blick haben sollen, den anderen zu entwickeln. Dass wir im Blick haben sollen, dem anderen was Gutes zu tun. Es ist so leicht, den anderen darauf hinzuweisen, auf das, was nicht funktioniert und einfach oben drauf zu hauen und du hast es nicht drauf, du kannst es nicht. Das ist nicht das, was Paulus hier meint. Und das ist auch nicht das, was er mit den Korinthern gemacht hat. Traurigkeit heißt, ich bin betroffen, weil ich realisiere, dass ich verletzt habe. Weil ich realisiere, dass das mit dem anderen was ausgelöst hat, was nicht gut ist. Und dass ich zulasse, dass ich diese Gedanken über mich habe. Und deswegen hilft es, wenn wir anderen Dinge weitergeben, die vielleicht zur Veränderung führen, wenn wir über unsere eigenen Erlebnisse reden. Das hat mich verletzt, was da passiert ist. Weil es dem anderen hilft, Zugang zu finden zu dem Thema, ohne sich selbst in die Sackgasse zu schieben, ohne sich selbst auf das Abstellgleis zu schieben und diesen Eindruck von sich selbst zu haben, ich bin nichts wert. Das ist ja das, was passiert, wenn wir draufhauen. Der andere sieht, ich bin nichts wert und wehrt sich dagegen. Und das ist auch verständlich. Veränderung ist ein zentrales Thema in der Bibel. Und es ist die Frage, woran erkennt man denn einen guten Christen? Das ist jemand, der sein Leben auf die Reihe bekommt, der das in gewissen Bahnen führt und sich an Regeln hält, der ein gutes Leben führt. Ich denke, das Verständnis haben wir oft und das führt dazu, dass wir das alles faken, weil wir selber oft genug merken, wo wir genau diesen Maßstäben nicht entsprechen. Und dann tun wir eben so, als hätten wir es geschafft. glaube nicht, dass das ein guter Christ ist. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Christen gibt, der das irgendwie hinkriegt, wirklich ein gutes Leben zu führen. Ich denke eher, einen guten Christen, wenn es sowas überhaupt gibt, erkennt man daran, dass in seinem Leben eine Entwicklung da ist, dass ein Prozess passiert, dass die Person heute eine andere ist, als die, die sie vor 5 Jahren war. Dass es eine Weiterentwicklung gibt, ein Wachstum gibt, dass es eine größere Tiefe gibt, einen anderen Umgang miteinander. In Lukas 5, Vers 37 und 38 bringt Jesus dieses Beispiel mit dem Wein und den Schläuchen. Und er sagt, und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche, sonst bringt der neue Wein die alten Schläuche zum Platzen. Der Wein läuft aus und die Schläuche werden unbrauchbar. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Ich denke, eine Anwendung dieses Beispiels passt auch auf unser Leben. Das, was Gott für uns bereit hat, können wir als die Person, die wir heute sind, nicht fassen. Mit dem Entwicklungsstand, den wir heute haben, mit den Fähigkeiten, die wir haben, mit dem Vertrauen, was wir Gott gegenüber haben, können wir das, was er für uns bereithält, nicht aushalten. Und vielleicht erlebt ihr das auch, wenn ihr mal auf euer Leben blickt, Dinge, die euch Gott heute zumutet, wenn ihr die als Person vor 5, 10 Jahren erlebt hättet, das hätte euch zerrissen. In meinem Leben ist das so. Und diese Entwicklung, die da ist, die bereitet uns auf das vor, was kommt, auf den neuen Wein. Und die Frage ist, welchen Wein wollen wir denn probieren? Den Wein von gestern, den wir kennen, den wir 100-mal getrunken haben, wo wir genau wissen, wie der schmeckt, der vielleicht schon ein bisschen abgestanden ist, weil er relativ lange in den alten Schläuchen ist. Oder den neuen Wein, der spannend ist, von dem wir noch nicht wissen, was kommt. Von dem wir nicht wissen, wie er schmeckt, der vielleicht ganz neue Aromen in sich hat. Was wollen wir probieren? Und wenn die Antwort ist, den neuen Wein, dann ist Entwicklung notwendig. Weil Gott uns das Neue erst zumuten kann, wenn wir das auch fassen können. Und dazu ist eben auch diese Traurigkeit notwendig, diese Erkenntnis an den Punkt zu kommen, hier darf Veränderung in meinem Leben passieren, hier darf Veränderung an meiner Persönlichkeit passieren. Und die Frage ist, wenn ihr auf euer eigenes Leben jetzt gerade guckt, auf die Situation, in die Gott euch gestellt hat, was euch so über den Weg läuft gerade, was euch beschäftigt, was euch umtreibt, was euch mutlos macht, was will Gott vielleicht gerade verändern? Was will Gott vielleicht gerade erreichen? Was ist gerade die Lektion? Was ist gerade der Lehrplan für euer Leben? Nochmal, Gott will nicht zerstören, Gott will aufbauen, und das steht mehrfach in der Bibel. Und Gott ist geduldig. Deswegen ist die Frage, was will Gott verändern? Und was machen wir jetzt mit all diesen Punkten? 3 Vorschläge, wie das praktisch sein kann in der kommenden Woche. Das erste, wenn du merkst, du brauchst Ermutigung, du bist gerade an dem Punkt, dass du nicht weißt, wie lange du das noch durchhältst, dass du nicht weißt, wo das überhaupt hinführen soll, dann bitte Gott um Ermutigung. Wir können offen darüber reden und sagen, ich bin hier an einem Punkt und ich sehe nicht, wo das hinführt. Ich sehe nicht, wie sich das entwickeln kann. Ich sehe nicht, was ich noch tun kann. Dann können wir wirklich darum bitten, dass wir eine Art bekommen, die uns durchhalten lässt, die uns zeigt, es ist nicht umsonst. Das zweite ist, wenn du wissen willst, wie du mit anderen umgehst, dann lass dir doch eine Idee schenken, wie du jemand anderen ermutigen kannst. Vielleicht ist das konkret dran für die Woche. Zeig mir, wie ich jemandem was Gutes tun kann, ganz konkret in dieser Woche. Wie ich jemandem irgendwas sagen kann, wo du vielleicht gar nicht weißt, was das auslösen wird. Das sind die verrücktesten Ermutigungen. Du sagst irgendwas und jemand ist total beeindruckt von dem, weil das in seine Situation spricht, obwohl du überhaupt keine Ahnung davon hattest, dass es das tut. Dafür brauchen wir die Verbindung zum Heiligen Geist. Dafür brauchen wir das Reden Gottes in unserem Leben, damit wir das ausgießen können über andere. Und wir dürfen darum bitten, mach mich nützlich für andere, dass ich Mut machen kann. Mach mich zu einem Opa Paul und nicht zu einem alten Müller. Und das Dritte, die dritte Möglichkeit, der dritte Vorschlag, wenn ihr gerade am Kämpfen seid und euch fragt, wofür das alles überhaupt gut sein soll, dann können wir auch darüber mit Gott reden und sagen, ich habe keine Ahnung, warum du mich in diese Situation gebracht hast, warum mir das jetzt alles passieren muss. Aber erklär es mir bitte. Ich will mich nicht zufrieden geben, einfach so weiterzulaufen. Ich will eine Erklärung, Gott. Und ich denke, dass Gott reden wird, wenn wir das vor ihm ausrollen. Das ist meine Erfahrung mit Gott, dass wir ihm das wirklich vor die Füße legen können und deutlich mit ihm reden können und sagen, ich bin am Ende. Ich muss verstehen, warum. Und dazu möchte ich euch einladen. Und ich bete. Vater, du siehst jeden hier und du weißt, in welcher Situation wir stecken und was wir gerade brauchen, was uns umtreibt. Und so bitte ich dich für Ermutigung in dieser Woche, für ein Zeichen des Durchhaltens, dass du uns hilfst, die Perspektive zu verändern und zu verstehen, dass es da mehr gibt als die Probleme, die ich gerade sehe, das große Bild zu sehen. Oder für ein Innehalten, dass wir uns neue Gedanken machen können. Für einen mutmachenden Hinweis, dass nicht alles umsonst ist. Ich möchte dich bitten, dass du in das Leben der Menschen sprichst, die heute hier sind. Ganz konkret für das, was sie brauchen. Und ich bitte dich auch, dass du uns zu Mutmachern machst, dass du uns zu Kraftquellen für andere machst, dass wir in das Leben von Menschen positiv und stärkend hineinsprechen können. Und ich bitte dich auch für jeden, der jetzt kämpft und nicht weiß, warum er das tut, der sich den Umständen in seinem Leben ausgeliefert fühlt, dass du zeigst, was dahinter steht, dass du deinen Plan offenlegst für uns, dass wir mehr sehen können als nur den nächsten Schritt, weil uns das hilft zu verstehen, dass du Vertrauen wachsen lässt in uns und dass du uns veränderst, Herr. Wir wollen lernen, mehr mit dir zu leben. Wir wollen lernen, diese Beziehung zu dir neu zu entdecken und aus dieser Beziehung zu leben. Ich danke dir, dass du Geduld hast und dass du gut bist, dass du uns aufbauen willst und nicht niederreißen willst. Amen.